Mobilfunktalk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk, auch als Podcast.
Wir sind heute sehr gut aufgestellt. Wir sind deutlich besser aufgestellt als noch vor einigen Jahren. Der Broadcast ist das neueste Instrument im Warnmittelmix. Und auch aus den Befragungen nach dem bundesweiten Warntag wissen wir, dass das sozusagen der Kanal ist, der als Einzelkanal am meisten Menschen erreicht.
Das sagt Marianne Sundrup vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. In Krisenzeiten zählt ja jede Minute, ob Hochwasser, Unwetter, Waldbrände. Eine schnelle Warnung der Bevölkerung kann Leben retten. In Deutschland ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, zuständig für die nötige Infrastruktur, mit der Menschen rechtzeitig informiert werden. Dabei spielen längst nicht mehr nur Sirenen eine Rolle. Smartphones, Warn-Apps und der Mobilfunkdienst Cell Broadcast sind zentrale Instrumente der Krisenkommunikation. Doch wie erreichen Warnungen wirklich alle Bürgerinnen und Bürger? Und wie lassen sich Panik, Alarmmüdigkeit oder Überforderung vermeiden? Unsere Gesprächspartnerin heute ist Marianne Sundrup. Sie arbeitet beim BBK im Referat Strategische Kommunikation und Presse. Um eine Erkenntnis gleich vorwegzunehmen, Technik alleine reicht nicht. Es kommt ebenso auf Vertrauen, Verständlichkeit und gezielte Botschaften an. Hallo Frau Sundrup.
Hallo, guten Tag.
Ja, zum Einstieg vielleicht mal ganz allgemein gefragt. Wie gut ist Deutschland denn darauf vorbereitet, die Bevölkerung im Katastrophenfall schnell und zuverlässig zu warnen?
Wir sind heute sehr gut aufgestellt. Wir sind deutlich besser aufgestellt als noch vor einigen Jahren. Deutschland setzt ja auf einen breiten Warnmittelmix, also auf eine Mischung aus verschiedenen Warnkanälen. Sie haben es gerade in der Anmoderation schon gesagt, Cell Broadcast, Warn-App, Sirenen, Rundfunk, digitale andere Kanäle. Das haben wir alles in den vergangenen Jahren deutlich besser aufgebaut, redundanter gemacht, robuster gemacht, sehr viel Geld investiert. Und die letzten Bundeswarntage haben auch gezeigt, dass das Ganze gefruchtet hat. Wir haben über 90% der Menschen erreichen können mit mindestens einem Warnmittel. Das waren so die Ergebnisse aus den letzten Umfragen. Und das ist ein gutes Ergebnis. Und ja, kurz gesagt, wir sind gut aufgestellt und arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung.
Der Cell-Broadcast-Dienst, den wir ja schon angesprochen hatten, wurde 2023 eingeführt. Welche Erfahrungen haben Sie denn damit bisher gemacht und gibt es vielleicht doch auch noch Schwachstellen in diesem Service?
Cell-Broadcast ist das neueste Instrument im Warnmittelmix. Unsere Erfahrung ist, dass der Kanal, obwohl er noch so neu ist, schon gut angenommen wird und gut angekommen ist. Das erkennen wir daran, dass die Anfragen an unseren Bürgerservice und auch an unserer Hotline deutlich nachgelassen haben in den letzten 2 Jahren. Und auch aus den Befragungen nach dem bundesweiten Warntag wissen wir, dass das sozusagen der Kanal ist, der als Einzelkanal am meisten Menschen erreicht, also bis zu 70%. Die letzte Zahl stammt aus 2024. Die von diesem Jahr sind noch nicht ausgewertet, aber da waren es 73%. Das ist ein tolles Ergebnis. Das kommt bei den Leuten an. Auch die warnenden Stellen gewöhnen sich immer besser daran. Am Anfang ist das vielleicht noch ein bisschen eingesetzt worden an Stellen, wo es gar nicht nötig war. Auch da sehen wir, dass sich das ganze System einspielt. Wenn Sie mögliche Schwachstellen ansprechen, Herausforderungen, wenn man eine Cell-Broadcast-Warnung erhalten will, ist das an Voraussetzungen gebunden, an das eigene Gerät. Also ältere Geräte können das häufig nicht. Man braucht das neueste Update jeweils des Betriebssystems. Das Handy muss angeschaltet sein und darf nicht im Flugmodus sein. Man muss auch die mobilen Daten aktiviert haben, um so eine Warnung zu bekommen. Das sind so die Voraussetzungen, aber wenn die erfüllt sind, die sind es ja in der Regel bei sehr vielen Menschen, dann ist das ein sehr effektives Instrument. Es gibt auch Menschen, denen es vielleicht zu effektiv ist. Wir haben nach den Warntagen auch Kritik bekommen von Menschen, die gar keine Warnungen erhalten wollen. Das sind häufig Menschen, die auch so insgesamt mit der Regierung unzufrieden sind. Und da ist dann die Beschwerde, sie wollen es gerne abbestellen. Das geht aber nicht. Und das hat auch eben ja einen guten Grund. Das soll für den Notfall nutzbar sein und ist daher auch sozusagen nicht abstellbar. Zumindest nicht in der höchsten Warnstufe.
Das finde ich sehr nachvollziehbar. Wie kooperiert das BBK denn mit den Mobilfunknetzbetreibern, beispielsweise um sicherzustellen, dass es im Katastrophenfall nicht zu Netzüberlastungen kommt?
Wir kooperieren seit der Einführung von Cell Broadcast sehr, sehr eng mit den Mobilfunknetzbetreibern und auch der Bundesnetzagentur, die da die zuständige Behörde für die technische Richtlinie ist. Und wir waren bei der Einführung sehr, sehr eng miteinander in Kontakt und sind es jetzt nach wie vor, um auch Störungen zu vermeiden oder Störungen sehr schnell beheben zu können, wenn sie auftreten. Und um so Kapazitätsengpässe zu vermeiden, gibt es immer wieder Übungen, Testungen. Auch da ist der bundesweite Warntag ein super Instrument, weil da wird das ganze System einmal komplett unter Volllast gesetzt, um dann zu gucken, hauen die Kapazitäten hin, damit sie dann eben auch in einem Katastrophenfall da sind. Und das funktioniert sehr gut.
Jetzt gibt es ja auch noch andere digitale Warnkanäle, zum Beispiel Warn-Apps wie Nina. Werden die eigentlich auf breiter Front angenommen? Wie sieht es da mit den Nutzerzahlen aus?
Da ist die Quote nicht ganz so hoch, weil man sich Nina selbst runterladen muss. Nina hat ungefähr so 12 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer. Bei den anderen Warn-Apps weiß ich es nicht genau, aber die Quote ist deutlich unter Cell Broadcast, weil da kommt das nicht von alleine. Wir werben trotzdem dafür, über Social Media, über Pressemitteilungen, auch am bundesweiten Warntag zum Beispiel werben wir für die Apps. Die Apps haben den Vorteil, dass sie mehr Informationen transportieren können als zum Beispiel Cell Broadcast oder eine Sirene. Die macht nur Wui-Wui. Und Cell Broadcast hat eine Zeichenbeschränkung. Und in den Apps kriegt man mehr Informationen unter, auch mehr Tipps, wie man sich in Notfällen verhalten kann. Und da werben wir immer wieder für. Wir sehen auch, dass nach bestimmten Ereignissen, wo Menschen gewarnt werden mussten, dann auch die Nutzung von Apps ansteigt.
Mhm. Apropos Social Media, Sie haben diesen Kanal jetzt gerade vor allem zur Bekanntmachung der Apps genannt. Gibt es auch Erkenntnisse darüber, wie Menschen im Katastrophenfall Social Media nutzen, um sich darüber zu informieren?
Ja, wir sehen, dass Social Media in Krisen eine große Bedeutung hat, weil es gibt eigentlich so gut wie kein warnrelevantes Ereignis, wo nicht innerhalb kürzester Zeit dann auf Social Media Informationen ausgetauscht werden. Das ist entspringt dem Informations- und Kommunikationsbedürfnis von Menschen in Krisen. Das ist sehr natürlich. Und das hat den Vorteil, dass natürlich Informationen ausgetauscht werden können, kann aber auch den Nachteil haben, dass Falschinformationen in Umlauf geraten oder Desinformationen bewusst gestreut werden. Und deshalb ist sozusagen das, was sich auf Social Media entwickelt, auch immer Teil so einer Katastrophenlage mittlerweile. Das gehört sehr fest dazu. Und als warnende Behörde kann man sozusagen Social Media dann sowohl aktiv als auch passiv nutzen. Also aktiv, indem man gesicherte, vertrauensvolle Informationen zur Verfügung stellt, die dann in diesem ganzen Boost an Informationen Halt geben können. Andererseits kann man das auch passiv nutzen, indem man durch ein sehr intensives Social Media Monitoring auch Erkenntnisse gewinnt. Was treibt die Menschen um? Was brauchen sie noch für Informationen? Wie können wir eingehen? Auch im Zusammenhang mit der Organisation von Spontanhelfenden zum Beispiel ist Social Media sehr, sehr wichtig.
Welche Rolle spielen denn eigentlich so klassische Warnmittel, wie Sie reden, noch in der Zukunft? Oder welche Kombination aus analog und digital wäre aus Ihrer Sicht denn ideal?
Die Mischung macht's. Also wir setzen ja ganz bewusst auf den Warnmittelmix. Es gibt keinen Warnkanal, der für sich der allerbeste ist. Und wir haben festgestellt, dass Sirenen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Das hat sich vor allen Dingen daran festgemacht, wie entsetzt viele Menschen reagiert haben, als nach den ersten Warntagen, die wir hatten, so wenig Sirenen zu hören waren. Für uns als Bevölkerungsschützer war es immer klar, Sirenennetz wurde abgebaut, da sind nicht mehr viel, wir haben andere Warnmittel. Aber in der Bevölkerung war das gar nicht so angekommen. Und auch in den Feedbacks, was wir bekommen haben, ist, dass die Sirenen eine sehr, sehr große Rolle spielen, auch vom Sicherheitsempfinden. Und deshalb wird auch jetzt seit ein paar Jahren das Sirenennetz wieder aufgebaut. Wir haben als Bund schon jetzt über 100 Millionen Euro an Fördermitteln ausgegeben an Länder und Kommunen, um das Netz auszubauen. Wenn ich nochmal auf die Mischung zurückkomme, also die Sirenen haben halt einen guten Weckeffekt. Die können halt auch nachts Menschen aus dem Bett holen und vermitteln dann die Information, Achtung, es ist was passiert, informier dich weiter. Schalte das Radio an. Guck auf deine Warn-App, was da für Informationen sind. Und das im Zusammenspiel mit den verschiedenen Warnkanälen und den verschiedenen Informationskanälen ist ein sehr wichtiges Instrument und wird es auch bleiben.
Wie reagieren denn die Menschen im Durchschnitt auf Warnmeldungen? Gibt es da typische Verhaltensmuster? Sowas wie Warnmüdigkeit hatten Sie schon angesprochen, aber auch vielleicht Schockstarre oder Panik?
Wenn wir sozusagen in die Forschung gucken, in einer klassischen Krise, wenn man erstmal nicht auf die Warnmeldung guckt, sondern erstmal Reaktion auf Krise, ist meistens rational und prosozial. Also nicht das, was man häufig hört, dass Menschen in Panik geraten und dann alle sozusagen übereinander herfallen. So ist das nicht. In den meisten Fällen reagieren Menschen rational und sozial. Und wenn man eine Warnmeldung bekommt, dann setzt sich so ein individueller Entscheidungsprozess in Gang. Also man muss zuerst die Warnung interpretieren, hinterfragen, überprüfen und bewerten und dann entscheiden, was man macht. Und je nachdem, wie viel Vertrauen auch man hat in denjenigen, wo die Warnung herkommt, desto besser ist man dann in der Lage, auch das, was man da als Empfehlung bekommt, umzusetzen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass sozusagen Warnkanäle bekannt sind, dass auch die Organisationen, von denen die Warnung ausgesprochen werden, dass das bekannt ist. Das ist ja auch ein wichtiges Ziel der Warntage, die wir haben, weil dann können die Menschen das besser umsetzen. Man kann nie ganz ausschließen, dass es auch mal Panik gibt. Die Reaktionen gibt es, aber die sind sozusagen nicht, das sind nicht die ersten Reaktionen, an die wir denken, wenn wir in die Forschung gucken. Und dann gibt es aber auch noch dieses Phänomen der Warnmüdigkeit. Wenn zu häufig gewarnt wird wegen scheinbar Bagatellen, dann besteht die Gefahr, dass Menschen irgendwie die Warnung dann nicht mehr ernst nehmen. Deswegen erfordert das sehr viel Fingerspitzengefühl dann auch bei den warnenden Stellen. Wann warne ich? Welche Warnkanäle nutze ich und mit welcher Dringlichkeit mache ich das Ganze? Und da sind wir auch sozusagen mit den warnenden Stellen im Austausch und führen Schulungen durch und so weiter, um das System so gut wie möglich zu machen.
Ja, auf dieses System wollten wir auch gerne noch mal ein bisschen genauer schauen. Wer entscheidet denn eigentlich, wann, wie und ob überhaupt gewarnt wird?
Die Warnung wird da ausgesprochen, wo das warnrelevante Ereignis passiert, grob gesagt. Also Bund und Länder teilen sich die Warnungsaufgaben und jeder warnt für die Ereignisse, für die er auch zuständig ist. In Deutschland sind wir ja föderal organisiert und die Länder haben den Katastrophenschutz und der Bund hat den Zivilschutz. Das heißt, die, sagen wir mal, normalen Gefahren oder alltäglichen Gefahren wie Brände, Hochwasser, Stürme, was auch immer, das kommt immer von den warnenden Stellen vor Ort. Dort müssen die Leitstellen tatsächlich einschätzen, liegt jetzt für die Bevölkerung, für die ich zuständig bin, liegt da eine Gefahr vor? Und wie hoch schätze ich die Gefahr ein und was möchte ich den Menschen mitgeben? Und wir stellen das modulare Warnsystem zur Verfügung. Das ist ein Warninfrastruktur, Toursystem für alle, wo man sehr leicht mit wenigen Klicks anklicken kann, wie groß ist mein Warnradius, was ist die Stufe, in der ich warnen will und welche Warnkanäle will ich ansprechen. Und kann da dann den Warntext eingeben und der wird dann sozusagen an alle angeschlossenen Warnkanäle ausgespielt. Das ist ziemlich gut, weil das sehr viel Zeit spart, aber so funktioniert das im Alltag. Es gibt auch, das habe ich jetzt unterschlagen, Wetterwarnungen zum Beispiel werden direkt vom DWD ausgesprochen und so. Also immer in der Zuständigkeit derer, wo das gerade liegt.
Insbesondere in Krisenfällen. Wie kann man denn dafür sorgen, dass die Botschaft, die da ausgesendet wird, auch einfach, klar und verständlich ist?
Das ist total wichtig, damit die Botschaft aufgenommen werden kann, dass Menschen nicht überfordert werden. Zum einen kann man die Warnenden in den Leitstellen dafür sensibilisieren. Achtung, es kommt auf euren Text an. Zum anderen arbeiten wir aber auch damit in Zusammenarbeit mit den Ländern und Kommunen, dass Warntexte vorbereitet werden für Ereignisse, die immer wieder auftreten, wo dann schon Musterwarntexte eingegeben sind, die auch vorher getestet wurden auf Verständlichkeit und so weiter, damit das dann in dem Fall nicht erst formuliert werden muss, wenn es zeitkritisch wird. Da gibt es dann gewisse Codes, die eingegeben werden. Die Warnung ist aber immer auch veränderbar von denjenigen, der sie aussendet. Und es steht auch bei jeder Warnung dabei, wo sie herkommt, also der Herausgeber für Nachfragen und so weiter.
Jetzt klang ja vorhin schon an, dass Vertrauen auch eine wichtige Rolle spielt, Vertrauen in die staatlichen Warnsysteme. Wie arbeitet das BBK denn daran, dieses Vertrauen aufzubauen und langfristig zu erhalten?
Also Warnungen funktionieren nur, wenn Menschen ihnen vertrauen. Das ist wirklich das A und O. Und das ist auch das A und O für den Bevölkerungsschutz. Deswegen müssen wir darauf achten bei allem, was wir tun, dass wir nachvollziehbar handeln und kommunizieren und zuverlässig sind bei dem, was wir tun. Das gilt für alle, die im Bevölkerungsschutz mitmachen. Und deswegen ist das ist so ein besonderes System, weil Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen im Notfall geholfen wird. Und das versuchen wir auch wieder mit dem bundesweiten Warntag. Das ist wirklich ein tolles Instrument. Da informieren wir die Menschen darüber, wo kommen die Warnungen her, wer macht sie, wie funktionieren sie technisch, damit so viel Wissen wie möglich vorhanden ist, damit am Ende, wenn wirklich das jede Sekunde zählt, eben nicht mehr die Menschen die Entscheidung treffen, kann ich jetzt dieser Warnung vertrauen oder nicht. Wenn sie wissen, Nina sagt mir, was stimmt, dann kann ich mich auch darauf verlassen.
Wie hat sich denn das Problembewusstsein in der Bevölkerung beim Thema Sicherheit in den letzten Jahren verändert? Gerade die Forderung nach Resilienz ist ja sehr stark in den Medien gerade. Hat das auch auf Ihre Arbeit Auswirkungen?
Wir sind davon überzeugt oder wir sehen das auch in Umfragen, dass das Bewusstsein deutlich gestiegen ist. Also über 2/3 der Menschen haben sich mit dem Thema Krisen und Krisenvorsorge schon beschäftigt. Also das Bewusstsein ist gar nicht so das Problem. Die Herausforderung liegt daran, die Menschen dazu zu bekommen, auch selbst Vorsorge zu treffen, weil das haben weniger Menschen, also weniger als die Hälfte haben tatsächlich schon selbst vorgesorgt. Und da gehört Notfallvorrat zu Hause dazu, aber auch, dass ich mich mit dem Thema Warnung ein bisschen auseinandersetze und vielleicht eine Warn-App runterlade. Das ist das, was noch ausbaufähig ist. Das wollen wir gerne, dass mehr Menschen das machen, am liebsten alle. Und da bieten wir auch Informationen an. Also wir haben unseren Ratgeber, der mit sehr alltagstauglichen Empfehlungen kommt, wie man zu Hause vorsorgen kann. Und da spielt Warnung natürlich auch immer eine sehr wichtige Rolle.
Den Ratgeber werden wir natürlich gerne in unseren Shownotes verlinken. Jetzt würde mich noch interessieren, gibt es denn auch technische Weiterentwicklungen in diesem Instrumentenkasten? Kommt da in den nächsten Jahren noch Neues dazu?
Ja, woran wir gerade arbeiten, ist der Ausbau des Sirenennetzes. Und häufig ist es im Moment noch so, das Netz hat noch große Löcher. Also es müssen einfach mehr Sirenen gebaut werden. Und einige von diesen Sirenen müssen noch per Hand ausgelöst werden oder können nur regional angesteuert werden. Und die neuen Sirenen, die jetzt gebaut werden, werden an dieses modulare Warnsystem mit angeschlossen. Das sind sie noch nicht. Damit dann auch die Sirenen mit dem Mausklick angesteuert werden können, damit das im Notfall sehr, sehr schnell geht. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall in den nächsten Jahren ansteht. Ansonsten müssen wir weiter darauf achten, dass die Warnsysteme, die wir schon haben, weiter robust und redundant bleiben, gegen Cybergefahren abgesichert sind und auch die nötigen Kapazitäten zur Verfügung haben. Und weil sich die Technik immer weiterentwickelt, ist das schon auch eine Aufgabe da, immer auf dem Laufenden zu bleiben, das System stabil zu halten.
Mhm. Auch die Bedrohungslagen haben sich ja in den letzten Jahren verändert und erweitert. Cyberangriffe, Extremwetter, Infrastrukturausfälle, hybride Krisen. Wie können Sie sich als BBK auf solche Situationen vorbereiten?
Das sind ja Riesenherausforderungen, die sozusagen die ganze Gesellschaft betreffen und dann auch wieder zwischen Bund und Land aufgeteilt werden. Wir als BBK machen das für den Bund, indem wir dafür sorgen, dass wir ein stabiles und zuverlässiges Warnsystem haben, eine gute Infrastruktur zur Verfügung stellen, die auch von Ländern, Kommunen und vielen anderen Organisationen genutzt wird. Wir haben aber auch dafür gesorgt, oder wir möchten dafür sorgen, dass die Bevölkerung so gut wie möglich vorbereitet ist auf solche Lagen, so gut wie möglich informiert ist über das Risiko, was bestimmte Gefahren mit sich bringt und wie man sich selbst darauf vorbereiten kann. Also Selbstschutz und die Information darüber spielt eine ganz große Rolle bei unserer Arbeit. Dann haben wir auch einen Teil unserer Arbeit, wo es um Ausstattung geht für Einsatzkräfte. Also wir wollen, dass ehrenamtliche Einsatzkräfte die bestmögliche Technik haben, um ihre Einsätze gut rumzubringen. Auch da unterstützen wir in verschiedenen Bereichen. Und dann findet ein sehr, sehr großer Teil der Arbeit, die wir machen, vor der Krise statt. Also wir sind diejenigen, die die Menschen, die für das Krisenmanagement in Deutschland zuständig sind, in die Lage versetzen, dass sie mit einer Krise bestmöglich umgehen. Da gibt es eine ganze Reihe von Empfehlungen, Leitfäden für Kommunen, für Unternehmen, für Bürgerinnen und Bürger, auch für andere Behörden, die wir zur Verfügung stellen, damit wir eben nicht von Krisen überrascht werden.
Also ich nehme aus unserem Gespräch das gute Gefühl mit, dass wir eigentlich sehr gut vorbereitet sind hier in Deutschland. Gibt es denn trotzdem aus Ihrer Sicht noch Schritte, bei denen Sie sagen, das wäre super, um die Warnfähigkeit in Deutschland nachhaltig noch weiter zu verbessern?
Die Warnfähigkeit ist schon sehr gut. Wir müssen daran denken, dass man immer so einen Dreiklang braucht. Also wir brauchen erstens eine sehr, sehr gute Technik, also robuste und mehrfach redundante Systeme. Da sind wir auch auf einem sehr guten Weg. Dann brauchen wir klare Prozesse und Zuständigkeiten. Das ist so der zweite Schritt, damit jeder von jedem weiß, was zu tun ist, wann wer was tun muss. Und drittens brauchen wir halt eine sehr gut informierte Bevölkerung, die dann auch die Warnung annehmen kann und im besten Fall sich rechtzeitig in Sicherheit bringen kann, wenn eine Warnung ausgesprochen wird.
Ja, da wollen wir als Informationszentrum Mobilfunk auch unseren Teil zu tun. Die Links zu den Apps und zu Ihren Informationsmaterialien haben wir in den Shownotes zu dieser Folge hinterlegt. Frau Sundrup, ganz herzlichen Dank für dieses informative Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Marianne Sundrup. Sie arbeitet beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe im Referat Strategische Kommunikation und Presse. Und das war die 26. Folge unseres Podcasts Mobilfunk Talk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit beim Mobilfunk. Wenn Sie auch in Zukunft keine Folge verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, sage vielen Dank fürs Zuhören und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.